Herzlich willkommen allerseits. Es freut auch mich sehr, dass ihr hier da seid bei der digitalen Gesellschaft, genauer gesagt beim netzpolitischen Abend. Daniel Donatsch habt ihr schon kennengelernt. Mein Name ist Jörg Medem. Wir sind Mitglieder bei der digitalen Gesellschaft schon seit Jahren. Und die digitale Gesellschaft macht ganz viele Sachen, von der Vernehmlassung über Kongresse, über Mittagessen für interessierte Leute und eben auch der netzpolitische Abend. Und unter der Führung von Daniel und einem Team von etwa 4-5 Leuten organisieren wir diesen Abend und es freut uns unheimlich, dass ihr hier seid. Das Thema für heute Abend seht ihr: Freiheit oder Sicherheit, Überwachung im digitalen Zeitalter. Und wie gesagt, wir konnten eine hochkarätige Person für heute Abend engagieren. Die Vorstellung wird euch Daniel machen.
Erst noch schnell ein kurzes Dankeschön an das Debattierhaus Karl der Große, der Ort, der wir hier sind, für die Zurverfügungstellung des Raums. Dann haben wir eine Partnerschaft mit der WOTS. Für Personen, die heute Abend hier sind, es gibt WOTS auf den Tischen, die ihr gerne mitnehmen dürft, vielleicht erst nachher lesen und nicht jetzt. Und für alle, die die Aufzeichnung schauen, wird es relevant sein, weil die wird vom C3-WOC gehostet. Genau, unser Gast heute Abend ist Niklaus Oberholzer. Er ist Rechtsanwalt und Altbundesrichter. Ihr kennt ihn vielleicht, oder mindestens die Älteren von uns kennen ihn vielleicht, weil er als Experte für die PUC zur damaligen Fischen-Affäre tätig war. Das war 1989. Und im digital politisch Interessierte haben wahrscheinlich auch die Krypto-AG-Affäre mitbekommen. Auch hier hat er im Auftrag der GPDL als Untersuchungsbeauftragter gearbeitet. Das war 2021. Viel mehr möchte ich nicht sagen. Ich glaube, er sagt mehr über sich und zu euch und begrüßt ihn doch mit einem herzlichen Applaus.
Gut. Technisch ernährt. Nein, ich habe mir so überlegt, was ich Ihnen zur Einleitung auf den Weg mitgeben könnte. Und zwar ist es so meine Erfahrung, dass Diskussionen über technische Überwachungen, über Datensammlungen immer sehr schwierig vermittelbar sind. Es gibt einerseits den Menschen auf der Straße, am Stammtisch, und wie soll ich dem erklären, weshalb die Überwachung des Alltags und all die Datensammlungen, die daraus entstehen, weshalb die Probleme bereiten könnten? Ich bekomme dann die Antwort, ja, wenn wir schon diese Fahndungsmethoden oder diese Ermittlungsmethoden haben, weshalb sollen wir uns mit einem Repertoire aus der Urzeit mit Fingerabdrücken und anderen Sachen herumschlagen, nutzen wir doch diese technischen Möglichkeiten. Es ist dann immer nur sehr schwer erklärbar, weshalb der Mörder nicht überführt werden dürfte, wenn er mit Hilfe einer illegalen geheimen Überwachungsmaßnahme gestellt werden konnte. Es ist schwierig zu argumentieren, weshalb neue Identifikationsmethoden, die erst noch zuverlässiger sind als die alten, nicht genutzt werden können, wenn es darum geht, Verbrechen zu verhindern oder zumindest aufzudecken. Ein zaghafter Ansatz zu einer Antwort könnte dann darin bestehen, ja, tauglich zur Verbrechenskämpfung ist noch vieles andere als Datensammlungen und Überwachungen. Wenn der Zweck das Mittel heiligt, weshalb sollen wir nicht, wie in früheren Zeiten, auf die Folter zurückgreifen oder wie heute diskutiert wird? Denn auch die Folter hat einen Beitrag geleistet, dass Verbrechen aufgedeckt werden könnten. Wenn allein die Tauglichkeit des Mittels das einzige Beurteilungskriterium ist, dann bleibt eigentlich nichts viel anderes, als zu sagen, dann öffnen wir die Schleusen, lassen das zu, was technisch machbar ist, das wird dann schon zum Erfolg führen. Das ist die eine Ebene der Diskussion, die schwierige Vermittelbarkeit. Was mir aber in der ganzen Entwicklung große Sorgen bereitet, sind die Konsequenzen, die weit über den einzelnen Fall hinausreichen, weit über das einzelne aufgeklärte Delikt. Es ist die Angst vor einer Gesellschaft, die über den Einzelnen, die Einzelne, die totale Kontrolle ausübt und ihn oder ihnen jegliche Freiheit nimmt. Ich höre jetzt schon die Proteste und den Einwand. Es gibt zwei Standardantworten. Die gesetzlichen Regelungen gewähren hinreichenden Schutz. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Argument 1. Das zweite Argument fast noch verlockender. Der unbescholtene Bürger, die unbescholtene Bürgerin, die braucht ja keine Angst zu haben und braucht sich um derartige Fragen nicht zu kümmern. Sie hat ja auch nichts zu befürchten. Zum ersten Einwand, gesetzliche Regelung. Ich gehöre zu einer Generation, die noch Telefonüberwachungen angeordnet hatte, als sie gesetzlich noch nicht klar geregelt waren. Vielleicht hier eine Klammerbemerkung. In meiner ersten beruflichen Tätigkeit war ich rund 10 Jahre Staatsanwalt, hatte dort Telefonüberwachungen angeordnet, hatte dann ein eigenes Anwaltsbüro eröffnet, vorwiegend Strafverteidigung während weiteren 10 Jahren, bin dann ans kantonale Obergericht in St. Gallen gegangen, war dort Präsident der Beschwerdeinstanz und habe 10 Jahre lang geheime technische Überwachungsmaßnahmen genehmigt. Sie sehen also über eine relativ reiche Erfahrung. Ich habe diesen Einschub gemacht, als ich zur gesetzlichen Regelung gesprochen habe. Eben meine erste Telefonüberwachung im vollständigen Graubereich. Es gab damals nicht in jedem Jahr im Kanton St. Gallen eine Telefonüberwachung, sondern vielleicht alle 2-3 Jahre. Dann kam die gesetzliche Regelung, man hat das Instrument auf eine rechtsstaatlich korrekte Ebene gehoben. Und was geschah? Es wurde plötzlich zum Standardrepertoire in der Strafverfolgung. Ich habe noch die aktuellen Zahlen, die stammen aus dem Jahr 2023, angeschaut. Wir haben heute rund 1250 Echtzeitüberwachungen, also das ist der Hörer am Ohr und der direkte Eingriff in die Gespräche. Wir haben mehr als 7000 Randdatenerhebungen, wovon über 2000 Antennensuchläufe. Wir haben 20.000 komplexe administrative Anfragen zu Verträgen und Rechnungen sowie annähernd 420.000 einfache Anfragen zu Adressierungselemente. Sie sehen, die gesetzliche Schranke oder die gesetzliche Reglementierung hat praktisch bei jeder Revision zu einem Anstieg der Überwachungsmaßnahmen und nicht zu einer Reduktion der Überwachungsmaßnahmen geführt. Wenn ich dann noch anschaue, welchen Zwecken diese Überwachungen gedient haben, dann beziehen sich rund 20% auf Betäubungsmitteldelikte, rund 30% auf Straftaten gegen das Vermögen und, was mich eigentlich überrascht, nur rund 12% auf Delikte gegen Leib und Leben. Erstes Argument, wir haben die rechtsstaatlichen Schranken, wir brauchen keine Angst zu haben. Nun aber zum zweiten Einwand. Wer anständig durchs Leben geht, hat ja gar nichts zu befürchten. Es mag zutreffen, dass der unbescholtene Bürger, die unbescholtene Bürgerin von einer aus verdeckten Überwachungsmaßnahmen gespiesenen Datenbank einstweilen nichts oder sehr wenig zu befürchten hat. Und trotzdem ist mit diesem Denkwechsel, mit diesem Paradigmawechsel ein entscheidender Unterschied verbunden. Wir hatten früher eine Situation, in der es klar war, der unbescholtene Bürger, die unbescholtene Bürgerin muss sich nichts gefallen lassen, solange sie nicht im Verdacht steht, eine Straftat begangen zu haben. Der Staat wurde erst dann aktiv, wenn der Verdacht auf eine Person gefallen war, diese könnte ein bestimmtes Delikt verübt haben und es um die Aufdeckung dieses Delikts geht. Das war einmal Standard bis, ich würde sagen, in die 90er Jahre hinein. Heute haben wir eine vollständig andere Strafrechtspolitik. Nicht mehr der Tatverdacht soll abgeklärt werden, sondern die Daten sollen gespeichert werden, weil ja jeder und jede einmal straffällig werden könnte und man dann auf diese Daten zurückgreifen kann. Dieser gesellschaftliche Wandel beschäftigt mich. Also der Staat früher, wir sind oder lassen die Menschen unbehelligt, solange nicht ein Verdacht besteht. Heute eigentlich eine Situation, wir brauchen möglichst viel Daten über jedes einzelne Individuum, denn wir trauen diesem Menschen nicht. Der könnte ja morgen ein Delikt begehen. Und das scheint mir das Gefährliche in dieser Entwicklung zu sein. Der Versuch, eine lückenlose Sozialkontrolle herzustellen mit entsprechenden Daten auf der Grundlage eines reinen globalen Verdachts. Dieser Wandel, Vertrauen in Bürger und Bürgerinnen oder Misstrauen in Bürger und Bürgerinnen, das ist die entscheidende Grenze in diesem Bereich. Wir haben ja nichts zu fürchten. Denn wenn der Staat misstrauisch wird, dann wird er auch versuchen, vermehrt Kontrolle auszuüben. Und damit bin ich eigentlich am Schluss meiner Ausführungen. Letztlich ist es das uralte Problem zwischen Freiheit und Sicherheit. Das sind zwei Eckpunkte. Ich möchte sie nicht einmal bewerten, welches Element wichtiger und welches weniger wichtig ist. Aber wir müssen uns bewusst sein, beide Eckwerte, Freiheit und Sicherheit, haben je ihren Preis und diesen Preis muss unsere Gesellschaft bezahlen. Sie sind nicht gratis zu haben. Mehr staatliche Kontrolle führt zwangsläufig zu einem Abbau an Freiheit, vielleicht zu einem Mehr an Sicherheit und mehr Freiheit heißt auch mehr Risiko für den Einzelnen, für die Einzelne, für die gesamte Gesellschaft. Und ich glaube, zwischen diesen zwei Polen, Freiheit und Sicherheit, kann nicht einfach nur die eine Karte gegen die andere ausgetauscht werden, sondern hier muss ein vernünftiger Kompromiss gefunden werden. Damit wäre ich am Ende meiner Einführung. Ich bin gespannt auf das Gespräch, zuerst hier auf dem Podium und im Anschluss daran mit Ihnen.
Ihr mittlere Sitz.
Wo sitze ich?
Da. Natürlich in der Mitte. Herzlichen Dank für diese Einführung, für diesen Überblick. Eine sehr spannende, vor allem eben die Perspektive, dass Sie aus allen drei Richtungen den Blick darauf, also nein, vier Richtungen, Sie sind immer noch Bürger hier, also auch ein Privatmensch, aber als Anwalt, als Verteidiger, als Staatsanwalt, als Richter, ein riesiges Spektrum.
Ich möchte eigentlich gerne mit einer, sage ich jetzt mal, in diesem Rahmen eher provokativen These beginnen, bei der du auch begonnen hast, nämlich mit der Frage oder der Annahme, ja, wir könnten ja, um alles aufzuklären, könnten oder müssten wir ja alles zulassen. Ich habe mich hier gefragt, nicht, dass ich das wünschte, aber würde das überhaupt gehen aus rechtlicher Sicht? Kann man sagen, ja, wir möchten alle Art von Überwachung überhaupt? Gibt es nicht dann auch einen rechtlichen Widerspruch, zum Beispiel zu Dingen wie Verhältnismäßigkeit oder einem Recht auf oder gewissen Menschenrechten. Würde sich da nicht irgendwo dann ein Widerspruch ergeben?
Selbstverständlich gibt es einen Widerspruch, aber wenn ich die heutige weltpolitische Lage betrachte, habe ich den Eindruck, zählen Versprechen von gestern nicht immer wahnsinnig viel. Wir haben es erlebt beim DNA-Profilgesetz, dass es heute erlaubt, auch spezifische Kennzeichen aus der DNA herauszulesen und im Verfahren zu verwenden, also Augenfarbe, Haarfarbe, Herkunft. Ich sage nicht, ist das sinnvoll oder nicht, sondern ich sage nur, in der Botschaft zum ursprünglichen DNA-Profilgesetz war diese Frage diskutiert worden vor 20 Jahren und hatte sich der Bundesrat vehement dagegen ausgesprochen, mit der Begründung, rechtsstaatliche Überlegungen ließen einen derart weitreichenden Eingriff nicht zu. Also da bin ich zurückhaltend, wenn es um rechtliche Grenzen gibt, denn eine Entscheidung des Gesetzgebers und ganze juristische Bibliotheken sind gecancelt.
Das bringt mich ein bisschen zum nächsten Punkt schon. Du hast es jetzt angesprochen. Können wir das überhaupt kontrollieren? Oder können wir, ich meine, du hast ja auch gesagt, ja, in deiner Einführung, ja, wir sind ja noch ein Rechtsstaat und es gibt Regeln. Wir können ja Telefonüberwachung zulassen und dann ist von einer auf, ich weiß nicht mehr wie viele, pro Jahr hochgegangen. Ich frage mich hier, Gesetze sind ja in dem Fall gut und recht, aber können wir das überhaupt, also kann man das überhaupt mit Gesetzen regeln oder verändert sich das dann sowieso oder können wir das kontrollieren?
Ich glaube, den Staat können wir kontrollieren. Dort haben wir einen demokratisch legitimierten Gesetzgeber. Wir haben eine Gewaltentrennung, wir haben Gerichte. Dort bin ich überzeugt, dass wir es kontrollieren können. Aber was wir bestimmt nicht kontrollieren können, ist die ganze Datensammelwut der Privaten, die letztlich aus meiner Sicht viel verheerender ist. Also der Staat fährt irgendwo mit dem Zweitakter in diesem Bereich, während die Privaten ihre Ferraris auffahren. Also zur Frage, ich bin überzeugt, dass im Jahr 2025 in der Schweiz die gesetzlichen Regeln eingehalten werden und kontrolliert werden.
Ich frage mich, oder ich habe die Frage vielleicht auch ein bisschen dahingehend gestellt, dass du gesagt hast, oder dass die Gesetze dann auch immer wieder erweitert werden oder dass es immer wieder Neues gibt, hast du sogar selber erzählt, Graubereiche und dann wird halt mal gemacht und dann wird im Nachhinein ein Gesetz dazu gemacht und dann haben wir das zwar gesetzlich kontrolliert, aber wir haben doch wieder mehr erlaubt. Oder ist das nur so mein Außen- und Laienblick?
Nein, aber wenn ich die gesamte Gesetzgebung jetzt im Bereich Strafrecht, Strafprozessrecht anschaue, dann bewegen wir uns seit 30 Jahren nur in eine Richtung. Also es ist natürlich auch Ausdruck eines politischen Willens, auch einer Gesellschaft. Der Schrei nach Sicherheit ist enorm groß geworden und für liberale Positionen ist zumindest in einer Mehrheit der Gesellschaft wenig Neigung, diesen zu folgen. Also insofern ist die Ausdehnung technischer Überwachungsmaßnahmen ein Bestandteil im Rahmen einer größeren Gesetzgebungspolitik, die welche bei der Entscheidung Freiheit, Sicherheit die Karte eindeutig stärker auf die Seite der Sicherheit legt.
Passt das nicht in ein bisschen einen gesellschaftlichen Trend, den ich an anderen Orten sehe, dass man als Bevölkerung das Gefühl hat, man kann sich gegen jegliche Art von Schicksalsschlägen versichern? Es gibt ja heutzutage gegen alles eine Versicherung, inklusive Rechtsschutzversicherung, die in den letzten 10 Jahren massiv zugenommen ist. Also für mich passt das jetzt, das, was du sagst, genau in dieses Denken rein. Die Sicherheit ist einem wichtiger, dass man so geschützt ist, als die Freiheit, aber auch die Akzeptanz, dass man mal vom Schicksal geschlagen werden kann.
Für mich ist das ein berechtigter Teil. Aber ich habe den Eindruck, es ist viel mehr damit verbunden. Also es ist das Lebensgefühl, irgendwie die Sicht in die Zukunft. Wie viel verspricht sich die Gesellschaft noch? Welche Unsicherheiten sind in der Gesellschaft? Also die Klimakatastrophe, irgendwie nicht fassbar. Die Frage Altersvorsorge, Pensionskasse, wie soll das weitergehen? Arbeitsplatzsituation, also wenn ich an die Personen denke, die neu in den Beruf einsteigen. Bei mir war das nie ein Thema. Habe ich in 10 Jahren im angestammten, gelernten Beruf noch eine Perspektive oder habe ich keine? Und das ist für mich der Grund für diese Versicherungsmentalität. Also je unsicherer die Einzelne im Lebensalltag ist, desto mehr kommt der Ruf nach starken Figuren, sehen wir in den USA, und desto mehr kommt natürlich auch der Ruf, wir wollen Sicherheit, und eine politische Seite provoziert natürlich ganz klar mit dem Verbrechen, also mit dem unbekannten Fremden auf der Straße, und die betreibt natürlich auch ihr politisches Kapital mit dieser Argumentation. Aber für mich ist es eigentlich die zum Teil Perspektivlosigkeit unserer Gesellschaft, welche die Einzelnen nach einem Halt suchen lässt. Und dieser Halt, der liegt dann eben in Verboten und der liegt in Sicherheit und in Strafbestimmungen.
Aber wenn ich jetzt richtig verstanden habe, es gibt wie zwei Dinge. Also das eine ist, es verändert sich alles schneller, was uns eine gefühlte Unsicherheit gibt. Und auf der anderen Seite gibt es aber dann auch, sage ich jetzt mal, politische Kräfte, die das ausnutzen wollen für ihre Positionen. Und das zusammen gibt dann diesen gesellschaftlichen und vielleicht auch politischen Wandel, der unser Gefühl nach immer stärkerer Sicherheit vorantreibt und dann auch immer, wie soll ich sagen, großzügigere Sicherheits- und Überwachungsgesetze erlaubt oder sogar fordert. Also diese Kombination.
Ich würde jetzt mich zurückhalten, ich würde nicht die Karte einfach einer politischen Partei zuschieben, weil die nimmt ja Bedürfnisse, tatsächliche oder vermeintliche Bedürfnisse einer großen Zahl von Menschen auf. Also ich habe schon den Eindruck, die Hauptursache liegt in der gesellschaftspolitischen Verunsicherung der einzelnen Menschen. Also wie sieht unsere Welt in 30 Jahren aus? Nicht vorstellbar, nicht kontrollierbar für vor allem für die kleinen Menschen auf der Straße. Nichts machbar, und das drängt nach vermehrter Sicherheit. Dann wollen wir zumindest noch sicher sein und abgesichert sein. Und das wäre dann der Aspekt der Versicherungsmentalität.
Ja, das würde doch bestens einpassen. Und du hast es vorher erwähnt, was ja fast mehr macht, ist die private kommerzielle Überwachung, also in unserem Alltag. Du hast vorher gesagt, dem Schweizer Staat vertraust du so im Großen und Ganzen, dem politischen Gleichgewicht. Aber wie
können, ich würde sogar sagen, ganz.
Ganz, okay. Aufgerundet ganz. Aber wie sieht das in der privaten Überwachung aus? Also haben die gleichen Mittel? Machen die einfach alles, was sie wollen? Ist das ein völliger Parallelstaat, der hier aufgebaut ist? Also früher konnte ja ein Privater nicht ganz so einfach ein Telefonkabel anzapfen, oder bin ich dazu naiv und das war damals schon kein Problem für ein Privatunternehmen?
Also ich meine, es sind ja die Daten, die wir freiwillig herausgeben. Also die Privaten müssen Google und irgendwie die internationalen Konzerne, die müssen nicht Datenkabel anzapfen, sondern wir geben diese Daten ihnen freiwillig heraus und wir haben keine Ahnung, was mit diesen Daten geschieht.
Also du gehst davon aus, dass... Ich sage jetzt irgendwelche Chats von WhatsApp, Instagram oder was auch immer, aber auch Telefonate, von denen nicht nur die Randdaten, sondern auch die Inhalte systematisch bearbeitet werden.
Ich habe schon gesagt, ich bin technisch aus einer veralteten Generation. Also ich bin schon glücklich, wenn meine Mails einfach funktionieren und meine SMS, aber was hinten abläuft, habe ich keine Ahnung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Private aus Menschenfreundlichkeit irgendwelche Programme gratis zur Verfügung stellen, sondern wir bezahlen die mit den Daten, die wir ihnen liefern. Aber was sie genau machen, keine Ahnung.
Ich denke, das ist wohl das Geschäftsmodell, das wissen wir auch. Für mich stellt sich hier ein bisschen die Frage, was ist jetzt quasi wie schlimmer? Denn die privaten, großen Tech-Firmen, denen kann ich mich mindestens theoretisch ein Stück weit entziehen, indem dass ich ihre Dienste nicht brauche, indem dass ich, weiß ich nicht, Werbeblocker ausschalte. Gibt sicher noch Besseres. Während dem Staat, dem kann ich mich nicht entziehen. Der hat die Gewalt über mich. Und dann frage ich mich, ist es jetzt schlimmer, wenn die Big Tech zwar mehr über mich wissen, aber auch irgendwo durch weniger Gewalt über mich haben? Oder ist es schlimmer, oder ist der Staat, der zwar weniger weiß, aber dafür mehr Gewalt über mich hat, am Ende für mich die größere Gefahr? Oder wie balanciert man das? Oder wie erlebst du das?
Also die neueste Entwicklung in den USA lässt mich eigentlich wieder zu einem Staatsnostalgiker werden. Also wenn dann ein Musk, eigentlich Einflüsterer und Exekutator des Präsidenten wird, dann stellt sich diese Frage nicht mehr. Also wer ist gefährlicher, wenn diese Vermischung in dieser Art entsteht, wenn ich die ganze Globalisierungstendenz betrachte, wenn der Wohnungsmarkt eines Tages, ähnlich wie die Fernmeldedienstanleiter, Anbieter, noch in drei Großunternehmen besteht, dann habe ich dann bedeutend weniger Angst vorm Staat, als dass ich keine Wohnung bekomme, weil die privaten Daten ausgewertet werden und ich eigentlich klassifiziert werde unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten und Rendite denken.
Und wenn es nur noch drei gibt, ist für den Staat auch einfacher, diese oder einen dieser zu kontrollieren.
Der Staat hat da gar nichts mehr zu suchen in diesem Bereich.
In einem kleinen Staat wie der Schweiz vielleicht schon, aber in einem größeren, wie wir das Beispiel gehabt haben, sind ja dann die Hebelwirkungen vielleicht anders. Also Sie sehen das ja auch in anderen Bereichen gegen Big Tech.
Also ich persönlich fürchte mich vor der privaten Datensammelwut einstweilen bedeutend mehr als vor einer staatlichen.
Hat das grundsätzlich mit dem Staat zu tun, vor allem jetzt, weil wir in der Schweiz in einem doch sehr demokratischen Staat mit sehr vielen Einflussmöglichkeiten des Volkes leben?
Ich meine, was vielleicht bei den staatlichen Überwachungsmaßnahmen noch dazu kommt, ich habe so die Erfahrung gemacht, erfahrene Staatsanwälte wissen, welcher Arbeitsaufwand auf sie zukommt, wenn sie irgendwie 12 Telefonnummern über die fremdländische Gespräche geführt werden, wenn sie die auszuwerten haben. Und das ist für mich so noch ein spannender Aspekt. Also ich habe den Eindruck, diese Angst vor zu viel Arbeit ist die effizientere Hemmschwelle als irgendwie ein noch so knallhart formuliertes Gesetz.
Ja, das wäre dann wieder der Punkt, wo am Anfang, wie kann man es kontrollieren, also stärkere Kontrolle über Justiz und Polizei als mit Gesetzen wäre eigentlich die Budgetdebatte oder die Ressourcenkontrolle. Also wenn man 100 Personen zur Verfügung hat, dann können die auch 100 Gespräche abhören. Wenn sie 5 Personen zur Verfügung haben, dann können die noch für, ich weiß nicht, sage ich jetzt 5. Also so gesehen wäre das eigentlich ein guter Kontrollregler, wie viel staatliche Überwachung wir haben möchten.
Man könnte ein Globalbudget für Kosten des ÖPF festlegen und wenn im Mitte Juli das Budget überschritten ist, gibt es für den Rest des Jahres keine weiteren Überwachungsmaßnahmen mehr. Also das wäre eine Idee.
Also das dürften wir einfach nicht öffentlich machen. Weil sonst gäbe es im ersten Halbjahr Fake-Verbrechen, um den Apparat aufzusaugen und dann ein halbes Jahr lang Businessmodell. Also das wäre strategisch sehr interessant.
Nein, und also doch noch was zurück zu diesen staatlichen Aktionen. Ich habe einleitend das Bekenntnis abgelegt, dass ich 10 Jahre oberster Telefonüberwachungsgenehmiger des Kantons St. Gallen war. Wenn mir das jemand mit 25 gesagt hätte, wäre es unvorstellbar gewesen. Aber was ich sagen muss, ich wurde damals ein bisschen wirklich vom Saulus zum Paulus. Ich habe jetzt kaum je ein Verfahren gesehen, ich spreche ausdrücklich von kantonalen Strafverfolgungsbehörden. Aber auf der Ebene der kantonalen Strafverfolgungsbehörden, die verfolgen reale Delikte. Mhm. Also die verfolgen, die suchen den Mörder des Opfers auf der Parkbank oder allenfalls die Betäubungsmittelhändler oder den handfesten Betrüger. Und dort habe ich kaum in all den 10 Jahren keinen oder kaum einen Fall gesehen, bei dem ich jetzt Hemmungen gehabt hätte, die Genehmigung zu erteilen.
Ja.
Aber eben, das ist der Bereich Nachrichtendienst, kenne ich nicht, was dort läuft, sondern ich spreche von den kantonalen Strafverfolgungsbehörden.
Also, du sagst, bei diesen Leuten ist das Bewusstsein genügend groß, dass sie erst dann zu dir gekommen sind mit deiner Bewilligungsanfrage, wenn du mal sagst, ja, ich verstehe, warum du hierher kommst, ich sehe das ähnlich, oder nicht einfach so, ich probiere es mal. Vielleicht ist ja der Oberholzer ein Netter.
Da muss ich schon wieder eine Illusion nehmen. Also ich kann das auch, wenn die Sendung aufgezeichnet wird, was ich unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten problematisch erachte, aber ich kann es deshalb so klar sagen, ich hatte vor einigen Jahren im Plädoyer einen Artikel zum richterlichen Feigenblatt der Telefonüberwachungsgenehmigung geschrieben. Es sind diese gerichtlichen Genehmigungserfordernisse, die fanden irgendwann auch in den 90er Jahren Eingang in die Strafprozessordnung. Niemand weiß recht, wieso. Man hat irgendwie eine Sache geregelt, die nicht ganz sauber war. Und dann kam einfach noch der Stempel des Gerichts dazu. Es gibt dort Untersuchungen in Deutschland, dass die in 99% der Fälle durchgewunken werden. Auch meine Ablehnungsquote war sicher nicht höher, sondern sie haben eine Staatsanwaltschaft, die unter Umständen während Monaten ermittelt, Informationen sammelt und sie haben dann ein Verfahren, für das sie 5 Tage Zeit haben, neben den anderen Aufgaben, die sie noch zu erfüllen haben und sollen da kontrollieren können. Was mich zum Teil beruhigt hatte, ich hatte so ein Gefühl entwickelt für meine Spezies. Also ich wusste so, wenn ein Antrag von der und der Person kommt, in aller Regel makellos korrekt. Und ich wusste, welche wenigen Pappenheimer ich eigentlich hatte. Aber das war so ein Bauchgefühl, das auch bestätigt wurde mit entsprechenden Nachfragen, dass genau hier wieder etwas faul war bei dem Fall, bei dem ich eine Nachfrage tätigte. Also nicht, weil ich übersinnliche Fähigkeiten hatte. Aber was klar war, eben, ich habe schon gesagt, der erfahrene Staatsanwalt, die erfahrene Staatsanwältin will, ich würde mal sagen, aufwandsoptimiert arbeiten. Und wenn, dann war es irgendein Berufsanfänger oder eine Berufsanfängerin, die es vielleicht noch spannend gefunden hätte. Und ich kann Ihnen sagen, aus meiner Tätigkeit als Staatsanwalt, also Telefonüberwachungen sind nicht spannend.
Nicht?
Nein.
Eine Frage noch jetzt. Wie stark wird dieses Thema in der Ausbildung oder auch in der beruflichen Weiterbildung behandelt oder haben wir da etwas angepasst? Also wie du hast gesehen, wenn man halt mal überwacht, dann merkt man, wir müssen noch eine staatliche Regelung rundherum haben, damit es überhaupt rechtsstaatlich ist. Also es ist ja doch noch ein zentrales Thema. Wir haben hier heute viele Leute, die sich dafür interessieren. Wie wird das abgebildet?
Also vermutlich wie in jeder Berufskategorie. Sie haben irgendwelche Berufsverbände, die Vereinigung der Staatsanwälte und die Vereinigung der Strafverteidiger und Strafverteidigerinnen und irgendwie die Richtervereinigung. Und da wird dann natürlich Druck auch ausgeübt. Wenn ich nochmals zurückkomme auf meinen Werdegang, eben es sind unterschiedliche Rollen im Strafprozess und da bin ich eigentlich sehr Anhänger, dass jede Person, die eine Funktion ausübt, ihre Rolle auch tatsächlich ausüben muss, in den Vordergrund stellen muss. Gerade im Strafprozess ist es wichtig, weil Sie haben den Staatsanwalt, der die belastenden Momente beleuchtet, die Verteidigerin, die die entlastenden Momente beleuchtet. Und wenn Garantie besteht, dass alle Fakten auf dem Tisch liegen, ist die Bühne eben ausgeleuchtet und trübt das Gericht nicht im Finstern. Aber zurück auf Ihre Frage, damit ist natürlich auch klar, eine Vereinigung der Staatsanwälte will vermutlich möglichst wenig rechtsstaatliche Garantien, eine Verteidigungsorganisation will das Gegenteil. Im Parlament sitzen relativ viele Anwälte und Anwältinnen und am Schluss entsteht irgendein Gesetz. Also ich meine, der Katalog bei der Telefonüberwachung, der wird praktisch jedes halbe Jahr revidiert, weil wieder etwas vergessen ging.
Über die parlamentarische Arbeit sage ich lieber nichts. Also.
Ja, nein, und das passt auch in das, was du vorher gesagt hast. Wenn man die große Reform bringt, dann kommen viele Versprechungen, dass man sie minimal ausnutzt. Und dann mit der Jahresabend, ja, die Realität hat gezeigt, dass wir das und das auch noch brauchen. Und ich sage jetzt mal, in vielen anderen Bereichen ist ja das zugunsten der Bevölkerung. Ich sage jetzt, wenn es zum Beispiel um Umweltschutz oder Schutz vor Chemikalien geht, bin ich froh, dass wir nicht jedes Mal eine Volksinitiative machen müssen, noch einzelne Substanzen hinzufügen. Das sollte relativ flüssig gehen. In anderen Bereichen spielt natürlich dieser Mechanismus in die andere Richtung.
Aber eben, wir haben realistische politische Mehrheitsverhältnisse in der Schweiz. Und ich meine, eben als Strafrechtler bin ich gebeutelt von den Volksinitiativen, die dann nach gewissen spektakulären Ereignissen kamen und in einer Mehrheit der Bevölkerung, das muss man attestieren, eine Mehrheit gefunden haben. Also da sind schon andere Vorstellungen, aber eigentlich, mir ist es ein Anliegen, aufzuzeigen, dass die Gefahren die von der staatlichen Überwachung ausgehen, zwar durchaus vorhanden sind, aber dass die gesellschaftspolitischen Auswirkungen viel schlimmer sind. Also indem eine Überwachungsmentalität kommt, eine soziale Kontrolle des Alltags kommt und das verändert unser Zusammenleben hier. Also ich glaube nicht, dass viele Unschuldige bestraft oder verfolgt werden wegen Telefonüberwachungsmaßnahmen der Staatsanwaltschaft. Aber wir als gesamte Gesellschaft, wir bekommen die Zensurschere in den Kopf und wir bekommen ein Gefühl der dauernden Überwachung. Das ist viel das größere Problem als die Diskussion, wo könnte man auf dem Gesetzgebungsweg allenfalls noch eine Schraube anziehen.
Darf ich hier einen... Merkst du das im Alltag? Oder ist das auch so etwas wie, sage ich jetzt mal, die Umweltprobleme, man weiß zwar, dass es so ist, aber irgendwie ist es ja dann doch nicht so sichtbar und präsent.
Man merkt also, den Verlust der Freiheit, wenn sie weg ist.
Ja, das stimmt. Also ich habe mir überlegt oder gesagt, ein Beispiel für mich ist so, von wegen, wenn ihr hier sind, der Gedanke daran, dass wir das jetzt aufzeichnen, und jeder Versprecher oder jedes falsche Wort auch in Ewigkeiten noch einmal nachgeschaut werden kann, macht mich, sage ich jetzt mal, mehr nervös. Oder ich habe das Gefühl, ich muss mich besser vorbereiten oder besser artikulieren. Also in diesem Fall hier heute habe ich ein Beispiel, wo ich persönlich die Überwachungsmaßnahme spüre. Ich weiß nicht, also ich wollte so, gibt es etwas, das ihr beide merkt oder wo ihr das Gefühl habt, ich würde das jetzt hier nicht mehr sagen oder so nicht sagen, ich hätte das früher anders gesagt oder ich muss jetzt hier besser aufpassen. So. Also gibt es Momente im Leben, in denen wir oder ihr das merkt?
Also deine vorausgehende Äußerung wäre eigentlich praktisch schon der Beweis, dass Überwachung präventive Wirkung hat.
Ja, genau, in diesem Fall. Aber meine Frage ist, erlebt ihr das für euch auch oder bin ich hier speziell? Oder?
Also ich meine, wenn man doch dort schaut, quasi die Kameras im öffentlichen Raum, also England schon vor Jahrzehnten, bei uns auch. Ich kann mir einfach schlichtweg nicht vorstellen, dass der angetrunkene 22-Jährige morgens um 4 nach der Disco mit einem Alkoholgehalt von 3 Promille sich entschließt und überlegt, hat es hier eine Kamera? Nein, dann lasse ich die Schlägerei fallen und sonst schlage ich zu. Also so funktioniert es nicht, sondern es setzt sich, wie jetzt bei dir, es setzt sich in den Köpfen fest. Also man fühlt sich nicht mehr frei. Man hat eine Zensurschere im Kopf.
Also wenn du mich ansprichst, ich bin ja in der Politik aktiv und die Gefahr besteht schon, vor allem mit den heutigen Kurzvideos, dass man sehr einfach eine Sequenz rausschneiden kann. Und ich würde sagen, in einer sehr privaten Diskussion würde ich viel öfter die Rolle übernehmen, einfach um ein bisschen Diskussion, ein bisschen schärfer zu machen, eine Aussage machen, die nicht zu mir passt, aber in dem Kontext klar ist, dass ich eigentlich, dass ich eine Rolle spiele, aber eben natürlich dann dieses Stück isoliert nimmt und raus in die Welt spielt, dann ist dieser Kontext verloren und also durch das, dass alles aufgezeichnet ist, ist dieser Kontext viel einfacher manipulierbar. Und eben das ist auch der Kontext, ich bin jetzt nicht mehr einfach anonym draußen in der Welt und ich kann mit jemandem am Kiosk über die neueste Schlagzeile reden. Man hat überall das Gefühl, ja, was davon ist ausgezeichnet. Weiß jetzt dann die Überwachung, dass ich mit dieser Person 5 Minuten lang Gespräche gehabt habe. Das ist aus Versehen eine Verdächtige. Damit bin ich jetzt in der zweiten Ebene auch der Verdächtigen. Und in einer nicht überwachten wären das einfach zwei Passanten, die irgendwie über eine Schlagzeile, die sie am Kiosk gelesen haben, kurz 5 Gedanken verlieren und auch da auseinandergehen und das war's. Also ja, diese Schere entsteht.
Das mit deinem Beispiel, mir hat schon fast ein bisschen auf die nächste Frage die Antwort gegeben, weil also ich frage mich, nützt es denn überhaupt? Und vielleicht, ja, wenn es staubpräsent ist, verschiebt sich schon ein bisschen, ganz langsam das Verhalten der Gesellschaft. Aber in vielen Einzelfällen oder gerade in den Fällen, wo, sage ich jetzt mal, Schlimmeres passiert, eine Schlägerei ist vielleicht auch nicht toll oder kann schlimm enden, ist aber nicht, noch nicht unbedingt das Schlimmste. Aber in einem Zustand, wo man extrem wütend ist oder angetrunken oder hat oder andere Substanzen im Spiel sind, nützt dann die Überwachung. Also dann denkt man ja nicht mehr so weit.
Das ist für mich auch so irgendwie ein kritischer Punkt. Also verkauft wird es ja heute vor allem mit Prävention. Also man will Straftaten verhindern. Deshalb muss man früher kontrollieren und früher eingreifen. Aber wenn ich so die praktischen Beispiele anschaue, mir ist immer noch irgendwie dieses Sprengstoffpaket, ich glaube Hamburg Bahnhof, mit den schönen Fotos in der Zeitung von der Videokamera aufgenommen. Man findet schneller die Spur zu einem möglichen Täter, aber ich bezweifle sehr, ob sich eine Straftat verhindern lässt. Also für mich ist immer noch da der 11. September ein Riesenfragezeichen. Ich glaube, man kann ein Delikt nicht verhindern, das irgendwie von einem Messi in seiner Einzimmerwohnung ausgeheckt wird, während 3 Monaten rotiert es und dann entschließt er sich, jemanden umzubringen. Das lässt sich mit Überwachung nicht verhindern. Aber wenn ich den 11. September mir vor Augen halte, eigentlich eine Straftat, die erstens eine große Anzahl von Personen benötigte, die damit gezwungenermaßen miteinander kommunizieren mussten, also an und für sich eine extreme Deliktskonstellation, die eigentlich gerade nach Überwachung rufen würde, weil es sind ja lauter Kommunikationsvorgänge, die geschehen müssen. Und es ist nicht der sich in eine Straftat hineinfrisst. Und selbst dort ist es nicht gelungen. Eben, es gelingt später, die Täter schneller zu eruieren.
Da wollen wir langsam richtig Publikum? Und tatsächlich noch eine kleine letzte Frage.
Lass mal.
Du hast ja gesagt, du kennst die digitale Gesellschaft schon etwas länger. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest gegenüber uns, welches Thema sollten wir mehr bearbeiten, sei es gegenüber der Verwaltung, aber auch gegenüber der Öffentlichkeit und unseren Mitgliedern, wo würdest du für uns einen Schwerpunkt setzen?
Die Erziehung der Menschen, ihre Daten nicht derart freizügig preiszugeben.
Das ist bei uns unter dem Kapitel digitale Selbstverteidigung ein Thema und wir nehmen das sehr zu Herzen. Wir haben hier Vorstandsmitglieder der digitalen Gesellschaft. Du hast ebenfalls schon das Traktandum für die nächste Sitzung. Die Wünsche des Herrn Oberholzer. Oder hast du nicht, wollte dich nicht abklemmen, Daniel, sorry.
Nein, nachdem wir so oft gesagt haben, es wird aufgezeichnet und die Schere im Kopf hängt, glaube ich, es will gar nicht. Vielleicht müssen wir nachher die Aufzeichnung beenden. Doch. Ja. Kannst du schnell?
Hallo? Oder hat das gemacht, Jamie? Andere Seite.
Tja. Also, besser den Experten fragen.
Also. Bitte sehr, immer nur Fragen mit dem Mikrofon stellen, sonst ist es schwierig für die anderen und für uns hier vorne, das genau zu verstehen. Lo, ist sie eingeschaltet? Doch, ja, ich höre etwas.
Ich habe 2 Fragen. Einerseits haben Sie am Anfang vom Gespräch gesagt, dass wenn Menschen quasi mehr Zukunftsperspektive hätten, sie sich weniger Bedürfnisse nach Sicherheit hätten, dann wäre die Frage, was könnten wir aus Ihrer Perspektive machen, damit junge Menschen spezifisch, halt vor allem auch Sie, also vor allem junge Menschen mehr Perspektive kriegen, damit sie ein weniger großes Bedürfnis nach dieser Überwachungssicherheit haben. Die 2. Frage zum Thema Staat, Überwachung und Missbrauchspotenzial. Sie haben gesagt, dass Sie das Missbrauchspotenzial auf staatlicher Ebene eher gering schätzen. Gleichzeitig haben wir ein Polizeimaßnahmengesetz gegen Terrorismus. Wir haben mehrere Staatsanwaltschaften auf kantonalen Ebenen, die entschieden haben, dass KlimaaktivistInnen TerroristInnen sein dürfen und dementsprechend gewisse Überwachungsmaßnahmen legitimiert werden. Wie sehen Sie das? Dankeschön.
Also ich beginne mit dem Einfachen. Zum ersten Punkt. Mir fehlt einfach der Glaube, dass man mit strafrechtlichen Mitteln die Gesellschaft zum Besseren bringen kann. Also wenn schon, ist es ein Gesamtprogramm von sozialen, gesellschaftspolitischen, gesundheitspolitischen, wohnungsbautechnischen Arbeitsmarktbedingungen, die unter Umständen wieder einen Zukunftsglauben vermitteln können. Also da sind wir vermutlich nicht in der Lage, den zu verschaffen. Der zweite Punkt, eben, ich habe meine Aussage bezog sich immer auf kantonale Strafverfolgungsbehörden. Und von daher, was auf der Ebene Nachrichtendienst läuft, ist mir nicht bekannt.
Ja? Ja. Kannst vielleicht noch für die Laien noch erklären, wo genau der Unterschied zwischen der kantonalen oder der unter eidgenössischen Behörde sind im Bereich von Kompetenzen oder Aufgaben?
Dürfte ich davor ganz kurz die Frage vielleicht spezifizieren? Ich habe mich spezifisch auf die Fälle im Sommer 2021 in Kanton Zürich bezogen, wo das Klimacamp stattgefunden hat und mehrere AktivistInnen zum Beispiel auch präventiv am Bahnhof in Zürich, am Hauptbahnhof, einfach mal in Untersuchungshaft genommen wurden, wenn sie ein Extinction Rebellion Pin getragen haben oder Kletterkleidung dabei hatten, die potenziell suspekt aussieht. Und das ist von der kantonalen Polizei und dementsprechend kantonaler Strafverfolgungsbehörde durchgezogen worden.
Aber eben, das ist wieder eine andere Ebene. Da geht es ja nicht um technische Überwachungsmaßnahmen, sondern geht um polizeiliche Kontrolltätigkeit. Also dann könnten wir auch vom Racial Profiling noch sprechen. Das ist Mitbestandteil dieser Verschärfung der Situation. Da teile ich Ihre Auffassung voll und ganz. Aber Sie sehen natürlich auch, wie Delinquenz etwas sehr Relatives ist und geprägt ist vom eigenen Lebensbereich. Sie sprechen jetzt von KlimaaktivistInnen. Wenn ich die Leserbriefe nach einem Fußballmatch mir anschaue, bei dem die Polizei 30 Parkbussen verteilt hat, haben Sie dort auch wieder eine gesellschaftliche Gruppierung oder eine gesellschaftliche Schicht, die wieder das Vorgehen Ihnen gegenüber als ungerecht betrachtet.
Danke. Da Frage in der Mitte.
Ja, danke vielmals für den Vortrag und jetzt auch das Gespräch. Ich habe eine, also meine Frage geht in die Richtung, dass Sie jetzt eigentlich erwähnt haben, also Sie kennen die Strafverfolgung sehr gut und Sie haben aber erwähnt, dass die Strafverfolgungsbehörden, sie klären vor allem Fälle auf, sie verhindern sie nicht. Also das war jetzt Ihre Aussage gegen den Schluss. Und dann, sage ich jetzt provokativ zugespitzt, was bringt denn die Strafverfolgung? Oder anders gesagt, wenn man dann die Frage vom heutigen Abend nimmt, dann müsste man ja sagen, wir wollen nur Freiheit, weil die Strafverfolgungsbehörde in dem Fall nur aufklärt und nicht verhindert. Und da wäre jetzt meine Frage an Sie, wo ist denn, was bringt denn aus Ihrer Sicht und aus Ihrer langjährigen Tätigkeit die Strafverfolgungsbehörde der Gesellschaft? Also ich meine das nicht.
Ja, gut. Der Mehrwert.
Genau, wo sehen Sie den Mehrwert?
Danke. Also gut, dort kann man da ganz philosophisch werden. Also ich bin überzeugt, dass jede Gesellschaft abweichendes Verhalten braucht. Also Leute, die sich nicht an die Regeln halten, weil sonst kann sie sich nicht weiterentwickeln, gehört begriffslogisch zur Gesellschaft. Aber ebenso klar ist, dass natürlich dann auch abweichendes, von der Gesellschaft und Vorstellungen abweichendes Verhalten sanktioniert werden muss. Ich könnte Ihnen jetzt einen Vortrag zu Strafzwecken halten. Also der Sinn der Strafe ist so multifunktionaler Art, besteht darin, einerseits einmal den Rechtsbrecher zu sozialisieren, wenn er ins Gefängnis muss, dann hat sie aber vor allem auch abschreckende Wirkung und sie bestätigt vor allem, und das ist aus meiner Sicht wirklich ein wichtiger Punkt, sie bestätigt, dass die Person, die sich korrekt verhält, sich im Recht fühlt. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie gehen über die Straße und der protzige Porsche ist irgendwo auf dem Trottoir abgestellt, aber wenn der einen Zettel drauf hat, dann freut es Sie. Nein, und das ist diese Bestätigungshaltung. Also, aber eben dort sind wir so im Bereich philosophischer Betrachtungsweisen. Wenn die Menschen sich entschließen würden, wir halten uns alle nicht mehr an die Regeln, da könnte Polizei und Justiz könnte einpacken. Sondern das System funktioniert, weil 97% sich an die Regeln des menschlichen Zusammenlebens halten. Und insofern können wir eben nicht nur Freiheit haben. Also die Freiheit reicht natürlich wieder so weit, wie die Freiheit eines anderen betroffen ist. Aber das ist das System, also der Mehrwert liegt darin, dass die Strafjustiz diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, eigentlich fängt und für eine geraume Zeit vom Spielfeld entfernt. Also es ist wie ein Eile mit Weile. Wer betrügt, fällt zurück auf Platz 1. Und ich meine, das macht es so schwierig. Also eben, das sind so ganz unterschiedliche Themen, die weit über diesen Abend hinausgehen, aber ich finde sie schon spannend. Es funktioniert, weil die Gesellschaft zusammenhält, weil die Gesellschaft sich Regeln gibt und eine riesengroße Mehrheit bereit ist, sich freiwillig an diese Regeln zu halten, und zwar ohne Polizei und ohne Staatsanwaltschaft. Und das macht die Justiz gelegentlich schwierig. Also die Justiz kann denjenigen drohen oder denjenigen drohen, die etwas zu verlieren haben. Das sieht man im Straßenverkehr ganz extrem. Also den Führerausweis weg für eine Person, die irgendwo in führender Tätigkeit in einem Unternehmen tätig ist. Gut, die kann sich den Chauffeur dann bezahlen. Aber jetzt für eine normale Person, die sozial integriert ist, die hat Eindruck und die will nicht. Also ich will auch nicht in die Kiste. Und zwar einfach schlichtweg, ich möchte das nicht. Aber es funktioniert dort nicht mehr, wo gar keine sozialen Beziehungen mehr bestehen.
Gut, danke für die Frage. Die war übrigens auch auf meiner Liste. Ich denke, wir befreien uns jetzt von der Videoüberwachung, die wir haben. Dann können wir noch offener Fragen stellen und noch offener antworten. Ich möchte aber noch schnell das auch noch in der Aufzeichnung haben, nämlich die Werbung für die nächsten Veranstaltungen hier. Wir sind in gut einem Monat. Am Donnerstag, 17. April, sind wir zum ersten Mal mit einem netzpolitischen Abend in Bern. Wer die Reise machen möchte oder das jetzt aus der Region Bern sieht oder hört, würde uns freuen, wenn ihr da seid. Dann am 22. Mai sind wir wieder hier in Zürich im Karl der Großen. Dann geht es, soweit ich weiß, um das EPD. Ja, und für alle, die neu sind, so zum ersten Mal bei einer Veranstaltung der digitalen Gesellschaft, möchte ich gerne noch ans Herz legen: Folgt uns doch in irgendeiner Form, abonniert den Newsletter, hört den Podcast, da ist auch Jörg wieder zu hören. Es gibt regelmäßige Treffen über den netzpolitischen Abend hinaus, Mittagessen oder ja, alle Infos gibt es auch auf der Website. Dann herzlichen Dank fürs Herkommen oder fürs Schauen irgendwann in der Zukunft der Aufzeichnung, unserer kleinen Überwachung hier. Hat mich gefreut, wart ihr alle mit dabei.